begrüße euch herzlich zu diesem zweiten Panel heute Morgen, diesmal zum Thema, wenn in Bern die Lichter ausgehen. Vielleicht zur Einführung kurz. Als wir vor 4 Jahren zum ersten Mal hier das Reporterforum durchgeführt haben, gab es, war die Medienlandschaft im Bundeshaus und in der politischen Berichterstattung in Bern noch einiges vielfältiger. Es gab die Basler Zeitung, es gab die Berner Zeitung, es gab die Südostschweiz, es gab die Luzerner Zeitung und das St. Galler Tagblatt, es gab die Zentralschweiz respektive die Ostschweiz am Sonntag, es gab die Schweiz am Sonntag, es gab Lepto, es gab Le Matin Dimanche, die alle einigermaßen eigenständige Bundeshausredaktionen noch hatten und die sind jetzt alle weg. Teilweise einige von diesen Stellen sind in größeren Verbünden aufgegangen, aber die große Mehrheit, ich kam gestern bei einer überschlagsmäßigen Rechnung auf etwa 20 Stellen im Bundeshaus selbst, die in den letzten 4 Jahren kalt abgebaut wurden. Und sprich, es wird alle paar Monate wird im Medienzentrum des Bundeshauses in einem Büro das Licht gelöscht. Und für uns Journalisten ist das aus offensichtlichen Gründen ein Problem. Ich würde gerne in dieser Runde jetzt diskutieren mit verschiedenen Teilnehmern, ob es auch für das Land ein Problem ist und wenn ja, wie es sich zeigt, was uns fehlt, wenn die Journalistenstellen abgebaut werden in Bern und was man allenfalls dagegen tun kann. Und es freut mich außerordentlich, dass wir eine so hochkarätige Runde hier haben. Ich beginne links außen, Gerhard Pfister. Ihn muss man wahrscheinlich nicht vorstellen, Präsident der CVP, Medienpolitiker, leidenschaftlicher Medienkritiker. Dann neben ihm Priscilla Imboden, sie ist Bundeshauskorrespondentin von SRF, hauptsächlich für das Radio tätig. Sie macht das seit 2014 und sie war vorher schon einmal im Bundeshaus tätig als Journalistin, 2004 nämlich für Cash. Sie hat also einen einigermaßen noch größeren Horizont als diese 4 Jahre, in der sie beobachtet hat, wie sich die Medienlandschaft im Bundeshaus verändert hat. Dann links von Priscilla Verena von der Burg. Sie ist heute quasi die Cheflobbyistin vom Medienhaus Ringier. Sie war aber von 1994 bis 2011 in ganz unterschiedlichen Funktionen immer journalistisch tätig und hauptsächlich zur Politik in der Schweiz, zunächst beim Schweizer Fernsehen und dann beim Tagesanzeiger. Dann noch zu mir. Ich habe eine Interessenbindung offenzulegen in diesem Thema. Auch ich arbeite im Bundeshaus zur Politik für die Tamedia und kann eine gewisse Betroffenheit nicht verbergen. Ich bitte zu zwischenrufen, wenn es zu viel wird. Und generell möchte ich, wenn man einen Saal voller Journalisten hat, hier nicht der Einzige sein, der Fragen stellt, sondern euch alle ermutigen, Fragen einzubringen, euch auch spontan zu melden, wenn ihr anderer Meinung seid oder wenn ihr gewisse Punkte vertiefen möchtet. Ganz kurz noch, da ich meine Funktion erklärt habe, sie ist der Grund, warum ich mit Herrn Pfister beim Sie bleiben werde und mit Priscilla und Verena, die ich als Journalistinnen kenne, das Du pflegen werde auf der Bühne. All dies gesagt, Herr Pfister, ich beginne gerne mit Ihnen. Sie geben mir einen aktuellen Anlass. Sie haben diese Woche eine Kampagne im Internet lanciert mit Ihrer Partei, in der Sie Politiker und ihre Positionen kritisch beleuchten. Haben Sie den Glauben verloren, dass das die Medien tun?
Nein, den Glauben habe ich nicht verloren. Aber in einem Wahlkampf können Sie sich ja nicht darauf verlassen, dass die Journalisten Ihnen die Kampagne machen. Also müssen wir schon etwas selber machen. Und das ist der Versuch oder es ist das Ziel unserer Kampagne, dass wir die CVP im Gegensatz zu anderen Parteien profilieren. Die Vorwürfe, sind keine Vorwürfe, die Beschreibungen der CVP durch die Journalisten sind ja immer öfters so, dass man ja nicht weiß, wofür sie steht und dem will ich etwas entgegenhalten. Aber ich gebe zu, so ein guter Medienprofi bin ich jetzt nicht, dass ich vorher hätte abschätzen können, dass diese Kampagne oder dieser Start der Kampagne auf so große Resonanz stößt. Das hat mich überrascht.
Es hat viel Empörung gegeben.
Es hat viel Empörung gegeben, insbesondere natürlich von den Politikern selber. Oder? Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die einen schlechten Stil wollen. Oder? Aber ich kann Ihnen das ganz ehrlich sagen, ich war mir nicht bewusst, welche Emotionalität es auslöst, wenn Sie Inserate oder Werbung schalten, wo Sie sagen, der Politiker XY gehört zur Partei Z und die Partei Z macht das und das und wir machen das so. So haben wir es aufgebaut. Und was ich falsch eingeschätzt oder nicht gesehen habe, ist, dass wenn ein Politiker mit der Position seiner Partei kritisch verbunden wird, dass ihn das stört. Und das sagt eigentlich auch etwas aus. Also so habe ich es mir erklärt und ich meine das jetzt wirklich ohne Häme, aber Sie müssen sich wirklich vorstellen, 24 Stunden vor Start der Kampagne haben wir uns ernsthaft gefragt, müssen wir diese Kampagne überhaupt noch bewerben, weil sonst merkt es ja niemand. Oder? Und da sehen Sie, ich habe diese Heftigkeit der Reaktion nicht erwartet und ich kann sie mir einfach deshalb so vorstellen, Politiker haben es nicht gern, wenn sie auf eine Position festgelegt werden vor den Wahlen. Was bemerkenswert ist, wie wir Wahlkampf machen, auch wenn es jetzt bemerkenswerterweise von einem CVPler kommt, dem ja das immer vorgeworfen wird.
In diesem Fall ist der Plan aufgegangen, die Medien sind aufgesprungen und haben sehr viel Wind gemacht. Sie sind sonst nicht immer so zufrieden mit den Medien. Sie sind einer der schärfsten Beobachter und auch Kritiker der Medien in der Schweiz, unter der Politik, in der Politik zumindest. Haben wir ein Problem?
Also vielleicht diese Kritik einmal einzuordnen. Oder? Kritik ist eigentlich die innigste Form der Liebe. Das heißt, was Sie interessiert, was Sie ernst nehmen, oder? Das kritisieren Sie. Oder? Es geht mir nicht, oder? Ich nehme Journalisten ernst. Viele sagen mir manchmal, ich nehme sie viel zu ernst. Oder? Aber ich nehme sie ernst, weil ich diese Auseinandersetzung liebe und wenn ich den Eindruck habe, meine Position ist nicht gut vertreten worden oder die Kritik trifft etwas, oder dann gebe ich Feedback. Ich stelle auf der anderen Seite dann manchmal auch etwas Empfindlichkeiten fest. Oder? Ich habe lebenslang mit Lehrern zu tun gehabt und manchmal erinnert mich die Kritikresistenz von Journalisten schon etwas an Lehrer. Mhm. Unglaublich, sehr schnell emotional und persönlich betroffen. Oder? Wo ich dann manchmal sage, wenn wir Politiker so persönlich immer betroffen wären, dann wären wir in der Politik falsch. Aber das ist jetzt nicht kokett gemeint, sondern es ist wirklich eine Form der Auseinandersetzung. Oder? Zur Frage der Vielfalt, ja, sie nimmt ab. Als ich im Nationalrat begonnen habe, Sie wissen ja, im Nationalen Ständerat hat sie immer alle Tageszeitungen ausgelegt, oder? Dann hat man sich 4, 5 Zeitungen genommen, um zu sehen, was wird über die Inland-Bundespolitik berichtet. Heute genügen 3 Zeitungen, weil in allen Kopfblättern ist dasselbe. Da sieht man physisch, wie die Vielfalt abnimmt.
Was bedeutet das für Sie als Parteipräsident?
Es bedeutet für mich nichts Gutes, weil die CVP, also jetzt rein parteipolitisch besprochen, und das ist auch der Grund, warum ich die SRG hart kritisiert habe für die Verlegung von Journalisten von Bern nach Zürich, weil die CVP eine große Partei ist in den kleinen Kantonen. Und die Wahrnehmung der Medien fokussiert, also die spielt aus meiner Sicht eine Rolle, wo sie leben als Journalist. Es ist etwas anderes, als wenn sie in Bern leben oder in Bern tätig sind und dann etwas über das Wallis berichten, als wenn sie das aus Zürich machen. Das ist kein Vorwurf, aber ich glaube, daran hat meine Partei das letzte Interesse. Oder? Dass die Medienkonzerne sich konzentrieren, das ist deren Entscheidung, eine unternehmerische Entscheidung, die, solange kein öffentliches Geld da dabei ist, die Öffentlichkeit oder die Politik nicht entscheiden muss. Bei der SRG habe ich mich deshalb sehr vehement dagegen gewehrt, weil ich finde, die arbeiten mit Gebührengeldern genau um diese Vielfalt der Schweiz eben auch etwas zu erhalten. Das ist ein konservativer Auftrag, den die SRG hat. Oder?
Priscilla, du hast dich auch engagiert in diesem Kampf für das Radiostudio Bern. Du warst ein bisschen so die Ikone des Widerstands seitens der Journalisten der SRG. Teilst du die Einschätzung von Gerhard Pfister, dass diese unterschiedliche Perspektive eine wichtige Eigenschaft der Bundeshausredaktion ist oder der Redaktion Bern?
Ja, absolut. Also das war auch unser Hauptargument, ist, dass durch die Verlegung der Redaktion nach Zürich, dass da einfach eine Angleichung der Themen geschieht, eine Angleichung der Perspektiven. Und das ist auch schon nur durch die Sachzwänge in unserem journalistischen Alltag der Fall. Nämlich wenn wir zum Beispiel etwas zum Thema Landwirtschaftspolitik bebildern wollen, dann fahren wir zu einem Bauern und wenn wir in Zürich sind, dann fahren wir ins Zürcher Oberland und wenn wir in Bern sind, dann fahren wir vielleicht ins Berner Oberland oder wenn wir einen Bericht über Tourismus machen, fahren wir vielleicht in ein Walliser Skigebiet und wenn man hier ist, fährt man das ist einfach so, nicht weil wir faul sind, sondern weil wir haben nicht mehrere Tage Zeit für eine einzige Reportage zu machen. Das ist rein praktisch bedingt und das macht viel aus. Es macht auch viel aus, wo man seine Freizeit verbringt, welche Geschichten man erfährt, mit wem man spricht, welche Perspektiven man in seine Lebenswelt aufnimmt. Und deshalb ist das wirklich wichtig, dass das an verschiedenen Standorten der Schweiz stark vertreten ist, jetzt die Berichterstattung.
Sie haben einen kleinen Erfolg verzeichnen können, dass ein Teil der Redaktion zumindest in Bern bleiben soll. Über die 15 Jahre, die Sie jetzt überblicken, die du jetzt überblickst als Bundeshausredaktorin, was hat sich konkret verändert für dich in der Arbeit oder wie du die Arbeit, den politischen Journalismus in der Schweiz wahrnimmst?
Es hat sich sehr viel verändert, einfach durch die Ausdünnung der Medienlandschaft. Also ich mag mich erinnern, so vor 15 Jahren an einer durchschnittlichen Medienkonferenz in Bern, da waren viele Kolleginnen und Kollegen dort von vielen Zeitungen. Man konnte über das gleiche Thema auch verschiedenste Analysen lesen am nächsten Tag. Es gab viel mehr Geschichten, viel mehr Themen wurden aufgegriffen aus Bundesbern. Und heute ist das alles wirklich ausgedünnt. Es kommt sogar vor, dass ich an Pressekonferenzen bin, wo nur meine SRG-Kollegen dort sind, und zwar von RTR, RSI, RTS und noch Fernsehen und Radio und sonst niemand, oder? Und das ist früher nie vorgekommen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Kontinuität der Politberichterstattung sehr gelitten hat, weil sich die meisten Zeitungen das nicht leisten können. Also einfach die unspektakuläre, jeden Schritt von einem wichtigen Geschäft berichten für das interessierte Leserinnen und Leser, den ganzen Prozess mitkriegen. Die großen Zeitungen, die können sich nur noch leisten, so kurzfristig mal ein Thema anzuschauen und dann weiß man nicht, was ist dann in der Kommission später passiert oder was ist im Zweitrat oder diese Kontinuität, die wird nicht mehr erbracht von den Zeitungen. Wir machen das noch, finde ich. Das ist etwas, was wir gut können. Was wir weniger gut können, ist Themen aufgreifen, die hinter den Kulissen läuft, oder was passiert, welches Bundesamt hat sich wie positioniert, um sein Thema da einzubringen in den Bundesrat und was haben die Parteien untereinander abgemacht, um welche Deals machen sie, oder du gibst uns das, wir geben dir das. Das kommt nicht mehr an die Öffentlichkeit. Ich glaube, dort läuft sehr viel und da versagt auch die SRG, weil wir mit dieser Chronistenrolle beschäftigt sind und eingebunden sind und nicht die Zeit haben, sich um diese Themen, und das haben die Zeitungen eben früher gut gemacht, oder besser als heute, und heute machen sie das so punktuell, aber die Mittel fehlen, um wirklich wirklich das intensiv zu tun. Und das wäre wichtig.
Aber jetzt ketzerisch gefragt, ist es das Problem der Medien, wenn die Parteien keine Journalisten mehr an ihre Pressekonferenzen bringen und die Journalisten dann einfach verbreiten, was die Parteien verbreitet haben wollen? Ist das nicht auch eine positive Entwicklung im Journalismus, dass wir die Themen eher selber setzen und nicht, wenn die CVP die vierte Pressekonferenz zu ihrer Krankenkasseninitiative macht, das wieder abdrucken?
Nein, wir müssen unbedingt auch andere Geschichten recherchieren und nicht nur das abdecken. Das ist genau das Problem, dass für das die Mittel fehlen, oder? Also wir gehen tendenziell an alle Pressekonferenzen, das wird ein bisschen als unsere Pflicht an, gerade wenn die großen Parteien etwas machen zu einem wichtigen Thema, gehen wir einfach hin und decken das ab. Aber was wir weniger machen, ist eben die Geschichte hinter der Geschichte und Geschichten, die, und das wäre eigentlich wichtig, Geschichten aufzudecken, von denen, wo kein Interesse besteht, dass die aufgedeckt werden. Oder genau das sind wichtige Geschichten. Und die, also ich kann mir vorstellen, es ist einfach viel passiert, das nie an die Öffentlichkeit gelangt, was vielleicht früher ein Thema gewesen wäre.
Mhm. Verena, du bist seit 8 Jahren nicht mehr im Bundeshaus, bist aber immer noch...
Nicht als Journalistin.
Nicht als Journalistin, genau, als Lobbyistin, jetzt natürlich immer noch anwesend zum Teil. Siehst du diese Verarmung von Vielfalt?
Ja, eigentlich müsste man auf einem Podium ja unterschiedlicher Meinung sein. Aber ja, absolut, klar, das ist nicht wegzu diskutieren. Und das ist ein großes Problem, dass die Vielfalt massiv gelitten hat. An Titeln hauptsächlich. Ich möchte einfach trotzdem darauf hinweisen, wenn ich mir überlege oder wenn ich alte Artikel von mir finde, es war nicht alles besser vorher, früher, zu meiner Zeit. Also beispielsweise haben wir früher unsere Gärtchen gepflegt und unsere Artikel seitenweise über Themen geschrieben, die wahrscheinlich wirklich niemanden interessiert haben und die wahrscheinlich wirklich nicht die genügende Relevanz hatten. Es waren einfach unsere Hobbys. Also das muss auch mal gesagt werden und ich finde immer noch gemessen, und ich will mich jetzt nicht bei euch anbieten, überhaupt nicht, aber gemessen an den extrem knappen Ressourcen, die ihr habt, ist das Niveau der Berichterstattung des Journalismus, des politischen Journalismus in der Schweiz, wie ich es beurteilen kann, immer noch bemerkenswert hoch. Also da macht ihr wirklich einen guten Job, aber ich stimme Priscilla absolut zu, es gibt Themen, die halt nicht so öffentlichkeitswirksam sind, nicht so einfach zu begreifen, da man hartnäckig dran sein müsste, auch die Hintergründe kennen müsste, auch noch wissen müsste, was war da vor 5 Jahren dazu, vor 10 Jahren dazu. Und dieses Wissen ist massiv geschwunden und das ist wirklich ein Problem. Man springt auf die großen Themen und macht diese wirklich gut, aber es gibt noch so viele Themen, die ja wirklich dann auch wegfallen. Und das ist für eine Demokratie ein Problem. Und noch ein Wort zu der schwindenden regionalen Vielfalt. Ich bin extrem froh, gibt es überhaupt die SRG noch mit ihren Regionaljournalen, obwohl die auch extrem betulich daherkommen und da wirklich noch mehr Potenzial wäre oder mehr Pflicht, finde ich, auch von der SRG, da nicht nur Verlautbarungsjournalismus zu machen, sondern effektiv in den Regionen auch zu recherchieren, wo sonst nämlich eben keiner mehr ist. Also da müsste die SRG mehr machen, aber mein Problem als Staatsbürgerin ist bei der regionalen Verarmung jetzt auch bei eurem Verbund, bei eurem Mantel,
bei
genau, bei Tamedia, also ich greife jetzt nicht Tamedia an, sondern einfach das Verbundsystem, ich kriege da als Bernerin sehr wenig mehr mit, was die Berner Parlamentarier da leisten. Früher waren dann eben die nationalen Themen aus regionaler Perspektive abgehandelt. Und jetzt habe ich noch die ewig gleichen wenigen Köpfe aus dem Bundeshaus, aber ich weiß dann eigentlich nicht, wenn ich dann mein Wahlmaterial habe, ah ja, den kenne ich von da, der hat das und das gesagt. Kompletter Blindflug. Und das ist ein großes Problem für die Demokratie.
Sie haben es angesprochen, es gibt eine Demokratierelevanz dieser Medien. Sie zeigt sich darin, dass die Leute informiert werden müssen für ihre Wahlentscheidungen und Abstimmungsentscheidungen. Herr Pfister, Sie haben mehrere Volksinitiativen oder zwei Volksinitiativen, die eigentlich so ein bisschen aktuell in Diskussion sind. Die eine, die Ehe, die Heiratsstrafe, wo sie medial zum Beispiel jetzt Schwierigkeiten haben, weil in den Medien sehr stark problematisiert wird, dass diese Heiratsstrafe-Initiative eine Ehedefinition festsetzt, dass die Ehe eine Verbindung von Mann und Frau ist. Glauben Sie, dass in einer breiteren Medienlandschaft, wie sie vielleicht vor 10 Jahren noch stattgefunden hätte, dass Sie mehr positive Resonanz auf eine solche Initiative gefunden hätten oder dass auch mehr versucht worden wäre, die Perspektive der CVP einzunehmen?
Das, also jetzt, ich verstehe Ihre Frage, ich glaube aber, die Initiative ist nicht das richtige Beispiel. Also weil bei dieser Initiative stellt man, also das hat nichts mit den Medien zu tun, sondern hat mit dem Wandel der Wertvorstellungen in der Gesellschaft zu tun. Oder dass das zusehends als problematisch empfunden wird und nicht mehr traditionell so aufgenommen wird. Ich glaube schon, die größte Gefahr, die ich bei der Reduktion der Vielfalt sehe, ist natürlich, dass man sich dem Mainstream ausliefert. Schauen Sie, vor 4 Jahren hatten wir Migration als Top-Thema. Und dort, Migration ist ein für viele Journalisten deshalb ein schwieriges Thema, weil es vielen Journalisten schwerer fällt, die Probleme, die wir haben in der Migration, zu thematisieren. Ich würde sagen,
warum ist das so?
Weil Migration ein ich sag's jetzt halt, ein Pfui-Thema ist. Oder Migration ist ein Thema, das von einer Partei, die man unter den Journalisten mehrheitlich sehr, sehr kritisch beachtet, bearbeitet wird, auch mit Grenzüberschreitungen und so weiter. Und dann haben viele Journalisten den Reflex, dass man Gegensteuer halten muss, dass man moralisch-ethische Standards einhalten muss. Das ist per se nicht falsch, führt aber dann unter Umständen zu einem Mainstream, dass man lieber über Migrationsthemen schweigt, als dass man darüber berichtet, auch aus unterschiedlicher Perspektive. Weil es dann der SVP helfen könnte, sage ich jetzt einmal. Dieses Jahr haben wir ein anderes Top-Thema und dort sehen Sie, da fällt es niemandem schwer, darüber zu berichten. Weil Klimawandel ist per se ein positiver Begriff und dort besteht dann aber auch die Gefahr des Mainstreams, dass man dann eben aus übertriebener moralischer Einigkeit dann eben die Differenzierung etwas vergisst. Also man findet dann alles cool, was Klimademonstranten oder was auch immer gemacht machen, oder? Und die Gefahr, die größte Gefahr, glaube ich, ist der Reduktion der Vielfalt, ist eben schon, dass der Rest, der noch bleibt, dann mainstreamartig wird. Das sehe ich als größte Gefahr. Und das hat etwas mit der physisch vorhandenen Zahl von Journalisten zu tun. Das können Sie, das ist das Problem, oder? Weil das, was Frau Imboden angesprochen hat, stimmt genau, oder? Ich hatte früher, also das letzte Fossil, das mir jetzt so gerade, und er wird mir verzeihen, dass ich ein Fossil nenne, aber das letzte Fossil dieser alten Journalisten, Herr Hagenbüchle, oder? Oder wenn Sie mit dem über der NZZ, oder? Die NZZ leistete sich Herrn Hagenbüchle zum Thema Bildung über Jahre hinweg und leistet ihn heute, oder? Wenn Sie mit dem über Bildung sprechen, dann müssen Sie nicht bei Adam und Eva anfangen. Das ist der Unterschied. Früher gab es noch mehr Bundeshausjournalisten, die waren in ihren Themen drin und die haben Sie dann eben kritisch befragt als Politiker auf ihre Position, die Sie jetzt haben. Die wussten, was Sie vielleicht vor 5 Jahren entschieden haben. Die wussten, wie die... Der Journalist hat einen Kompetenzvorsprung gehabt gegenüber dem Politiker. Heute ist es für einen Politiker sehr viel einfacher, seine Thesen in die Zeitungen zu bringen, weil der Journalist noch weniger weiß als ich. Und das ist nicht der Fehler des Journalisten, sondern weil er zu wenig Zeit hat. Oder?
Also die Kritik ist auf jeden Fall weniger vorhanden oder überhaupt die Fähigkeit, kritisch fragen zu können. Es ist ja nicht unbedingt die Haltung, nicht kritisch sein zu wollen, aber es fehlt das Wissen, um die relevanten kritischen Fragen stellen zu können. In einem anderen Punkt möchte ich Ihnen vehement widersprechen, Herr Pfister. der Mainstream-Journalismus ist heute nicht stärker als vor 10, 15 Jahren. Im Gegenteil, ich stelle fest, dass die Meinungsvielfalt heute stärker ist als zu meiner Zeit vor 15, 20 Jahren. Da war nämlich auch die NZZ Mitte links, da war der Tagi ohnehin Mitte links. Ich habe dann immer die Gegenmeinung vertreten als Einzelmaske beim Tagesanzeiger. Aber da war man viel stärker journalistisch eingemietet auf Mitte links, als das heute ist. Heute lese ich in der NZZ unterschiedliche Perspektiven als im Tagesanzeiger. Im Tagesanzeiger, auch intern, wenn die ehemaligen BATS-Journalisten schreiben, dann vertreten die eine andere Meinung als der Rest. Und so, es gibt die Republik, es gibt die Weltwoche, es gibt die WOTS, die ich auch immer wieder wirklich interessant finde. Also da gibt es mehr Vielfalt, als Meinungsvielfalt als früher. Und das ist nicht das Gleiche wie kritischen Journalismus zu betreiben. Das ist etwas anderes.
Ja, die Rückkehr des Meinungsjournalismus, die stelle ich auch fest.
Und die Rückkehr des Meinungsjournalismus ist eines, aber Sie haben auch noch etwas Interessantes angesprochen, und das ist nämlich der Empörungsjournalismus. Oder was? Der Journalismus ist moralisierender geworden, und echt, das stört mich. Also ich werde viel mehr belehrt, viel mehr moralisiert in den Medien, als ich das in Erinnerung habe von früher. Und das finde ich keine gute Entwicklung, echt nicht.
Aber der Meinungsjournalismus ist ja nicht unbedingt das, was im Bundeshaus die erste Disziplin ist, sondern dort geht es ja schon hauptsächlich um die Berichterstattung über das politische Geschehen, dann allenfalls noch Einordnung, und da ist es richtig, da sind Analysen und Kommentare sind wahrscheinlich oft günstiger herzustellen als Recherchen und Dossierkompetenz. So. Aber du, Verena, sagst, das Problem ist nicht eine abnehmende Meinungsvielfalt, sondern eine abnehmende Tiefe.
Genau.
Der Berichterstattung.
Genau, genau.
Können wir darüber sprechen, ob das auch nicht nur mit der Zahl der Journalisten im Bundeshaus zu tun hat, sondern auch mit ihren ökonomischen Verhältnissen?
Selbstverständlich. Also ich bin kein Verleger, oder? Aber das kann ich mir... Die Branche hat einen stürmischen Strukturwandel zu durchstehen und da sind unternehmerische Kriterien natürlich nötig. Also ganz, ganz einfach, wie viele Journalisten leistet man sich als Verlag im Bundeshaus?
Und, ja, oder kann man sich kann überhaupt man sich noch leisten? Ja. Ne? Also.
Meine Frage zielte nicht nur auf die betriebswirtschaftliche Überlegung des Verlags, sondern auch auf die Arbeitsplatzsicherheit der Journalisten, auf ihre Lohnverhältnisse, auf ihre beruflichen Perspektiven, die sie haben. Du, Verena, hast vor 8 Jahren den Journalismus verlassen, wie viele andere auch. Du wurdest Lobbyistin. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, warum du die sehr interessante Position als Bundeshausredaktorin vom Tagesanzeiger verlassen hast, um etwas anderes zu machen?
Ja, also Hauptgrund war vor allem echt, ich habe das 20 Jahre gemacht. Von meiner Gymnasialzeit dann bis eben Tagesanzeige. Ich habe lang Fernsehen gemacht eben. Und ich durfte alles machen, was mir gefiel im Journalismus. Und es gab keine Rolle mehr, die mich wirklich herausgefordert hätte. Und da wollte ich noch etwas Neues machen, respektive Politik war immer mein Gebiet, aber ich wollte sie noch aus anderen Perspektiven kennenlernen, was sehr lehrreich war, was auch zum Teil sehr schockierend war, weil ich dachte, ich kenne eigentlich die politischen Mechanismen, und ich musste dann sehen, dass die politischen Mechanismen, doch was hinter der Kulisse läuft, alles zum Teil sehr viel anders war, als ich mir das naiverweise immer vorgestellt hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Das war der Hauptgrund. Und der zweite Grund war natürlich, und das ist ja keine Überraschung, ich war da um die 40 und ich dachte mir, beim Tagesanzeiger wird es noch ein paar Sparrunden geben und vielleicht knallt es mich dann auch raus. Und bevor ich dann zu alt bin, um noch etwas zu finden, wechsle ich jetzt.
Aber dann können wir uns vielleicht darauf verständigen, dass es nicht nur für die Verwaltung und für die Politiker einfacher geworden ist, ihre Thesen in die Blätter zu bringen, sondern auch für die Lobbys. Wie hast du das erlebt, den Kontakt mit den Journalisten, als du Lobbyistin warst?
Ja, also ich muss jetzt unterscheiden. Ich war ja knapp 2 Jahre in einer Agentur, was ein ganz anderer Job ist, als was ich jetzt mache. Jetzt bin ich Mitglied in der Geschäftsleitung und nur beschränkt jetzt wirklich für Lobbying zuständig. Ich mache da hauptsächlich politische Analysen für verschiedenste, auch für Osteuropa und so weiter. Aber als ich da bei der Agentur war, da war ich eben gerade aus dem Journalismus gekommen und war ja auch schockiert über die Käuflichkeit der Journalisten. Käuflichkeit nicht im Sinne von monetär, sondern dass man die Journalisten anrufen konnte und sagen konnte, ich habe dir hier eine gute Geschichte. Und der Journalist sagte, ja, gerne.
Und hat aber das so ist nicht käuflich, also das ist normal, wenn man eine gute Geschichte erhält von jemandem. Natürlich,
aber was ist eine gute Geschichte?
Also was ist die Motivation dahinter?
Eine gute Geschichte, aber eine gute Geschichte wird dann weiter recherchiert. Und die Journalisten, die ich kennengelernt habe, die haben die Geschichte einfach nach der Version des Lobbyings übernommen. Und das ist nicht Journalismus.
Ja. Glaubst du, das hat mit dem Druck zu tun, unter dem die Journalisten stehen, oder ist das nur Faulheit?
Es hat auf jeden Fall mit dem Druck auch zu tun. Ja, sicher. Ich würde aber immer noch behaupten, ich meine, das Recherchieren ist ja heute auch viel einfacher und schneller geworden als noch in der Vor-Smartphone- oder Internetzeit. Ich meine, ich erinnere mich auch, wie wir viel mehr telefonieren haben müssen, um überhaupt an die Information zu kommen, die man jetzt mit 2 Klicks bekommt. Also es war ja da auch eine Effizienzsteigerung, muss man sich nämlich auch bewusst machen. Oder wir mussten noch ein Archiv führen, wer führt jetzt noch ein Archiv und so weiter. Also es hat sicher auch mit einer gewissen Bequemlichkeit zu tun, es hat garantiert auch mit knapperen Ressourcen zu tun. Und es hat drittens auch damit zu tun, dass die Journalisten dann denken, ja, vielleicht gehe ich ja dann auch mal in diese Agentur arbeiten. Vielleicht möchte ich da auch mal etwas haben, weil vielleicht muss ich ja dann auch mal abspringen aus dem Journalismus. Also für mich sind diese 3 Gründe da ausschlaggebend, wie ich es eben erlebt habe während dieser Agenturzeit.
Wie oft kommt dir dieser Gedanke?
Noch nie. nein, ich möchte hier noch einen weiteren Punkt, also wegen der mangelnden Tiefe, die wir angesprochen haben hier, in die Diskussion einbringen und auch als Antwort an dich. Also die Beschleunigung in unserer Branche, oder? Das betrifft auch die Politiker, müssen immer schneller reagieren auf irgendein Statement zu jeder Entwicklung, oder? Die ist gewaltig und die beeinträchtigt die Tiefe in unserer Arbeit, oder? Und auch sogar bei der SRG, die ja gut aufgestellt ist finanziell im Vergleich zu den anderen. Ich kann da auch ganz konkret aufzeigen, was ich erlebt habe in meiner Zeit. Ich habe vor 15 Jahren bei der SRG angefangen, auf der Wirtschaftsredaktion. Damals gab es kein Heute Morgen, kein SRF4, praktisch kein Online. Da hatten wir ein Thema, schlugen wir ein Thema vor, dem Echo der Zeit zum Beispiel, und dann besprachen wir das, und machen wir ein paar Telefon, und dann 2 Tage später haben wir das Manuskript abgeliefert, und dann hat man das nochmal überarbeitet, und dann 3 Tage später oder 4 Tage später kam das auf den Sender. Das ist heute undenkbar, niemals passiert das mehr, oder praktisch nie, also eine ganz spezielle Geschichte, kann das schon noch vorkommen, aber das meiste ist einfach so schnell wie möglich auf den Sender, so schnell wie möglich auf die Online-Plattform. Und da hat man wenig Zeit, die Hintergründe noch abzuklären, weil der Druck enorm ist, das sofort zu bringen. Oder gerade sofort, besonders wenn es eine Entwicklung gibt, die allgemein ersichtlich ist, also die auch in den anderen Medien, von den anderen Plattformen bewirtschaftet wird, dann kann man nicht einfach einen Tag später kommen. Mhm. Und das hat eine enorme Auswirkung auf, wie fundiert diese Berichterstattung sein kann.
Stimme ich dir absolut zu. Absolut, aber umso mehr muss man kritisch sein gegenüber angebotenen Geschichten.
Herr Pfister, ich habe eingangs diese Medienkonzentration ein bisschen skizziert. Man kann sagen, in der Westschweiz ist sie schon ein bisschen weiter fortgeschritten, die Vielfalt hat noch stärker gelitten, wenn dieser Trend in der Deutschschweiz so anhält. Wann erreichen wir den Punkt, wo man sagen muss, das System erfüllt seinen Zweck nicht mehr, oder erfüllt nicht mehr die Anforderungen, die man in einer halbdirekten Demokratie, wie wir sie haben, braucht?
Ja, also ich kann das jetzt nicht quantifizieren, oder? Aber ich mache mir diesbezüglich, ich will Ihnen einfach sagen, oder? Je weniger das es von Ihnen gibt, umso einfacher hat es die Politik. Schauen Sie, wir kommunizieren schon, oder? Aber wenn Sie da nicht dazwischen sind, dann kommunizieren wir so, wie wir wollen. Und ob das dann besser ist und ob dann Frau Imboden einfach den Medienmitteilungen der Parteien hinterherhecheln muss, das halte ich für das Gefährliche. Ich persönlich mache mir schon etwas Sorgen, weil ich eine Abnahme der Debattenkultur, also es ist komisch, oder? Ich habe schon auch den Eindruck, ich hatte vor 48 Stunden hatte ich ein Gespräch mit einem Journalisten über seine Situation. Und dann hat er mir erzählt, in seinem Medium gäbe es eine Tendenz, dass man am Abend in den Print gieße, was tagsüber am meisten Klicks produziert habe. Oder? Und es gäbe so 4 Slots oder was, und man nimmt dann das in den Print. Und das halte ich dann, oder? Das ist für einen Politiker ist das eine oder das ist wie eine Droge, wenn Sie so ein Tool einem Politiker hingeben, oder? Dann wird er seine Politik und seine Kommunikation genau auf das ausrichten. Oder? Dann wird er schauen, diese kritische Distanz zwischen Politik und Journalismus und Vermittlung, die nimmt ab, je weniger es von Ihnen gibt, die selber dahinstehen und selber etwas produzieren. Das ist für mich das Schwierige, oder? Und ich habe das mit diesem gekauften Artikel durch Lobbyartikel, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das habe ich jetzt als Konsument oder als Politiker das lange nicht gesehen, oder? Bis mir dann manchmal mittlerweile wird es langsam so offensichtlich, dass es also wirklich grusig ist. Aber lange habe ich das eigentlich gar nicht wahrhaben wollen, oder? Weil ich habe die Tendenz, die Lobbyisten nicht sehr für mich sind die Lobbyisten nicht sehr einflussreich. Oder? Die leben davon, dass sie sagen, sie seien es. Aber ich halte mir kann mir die gut vom Leib halten. Und das war für mich ein Schock, dass ich gesehen habe, dass es in den Medien passiert, dass Lobbyisten ihre Geschichten hineinbringen. Oder? Und die heutige Technologie, die schafft Anreize, auch für die Politik das zu tun. Oder? Je weniger es von ihnen gibt, die das, was wir sagen, einfach zuerst einmal mal kritisch testen, bevor sie es veröffentlichen, desto einfacher wird es für die Politiker, in die Medien hineinzusteuern, was kommuniziert werden soll, hatte ich für ein großes Problem. Also, und das hängt mit der Zahl der physisch anwesenden Leute zusammen. Mhm. Weil vor dem Bildschirm kriegen sie das nicht hin.
Priscilla, man stellt sich die SAG ja doch noch so als ein bisschen die heile Welt vor, wenn man im harten Wind der Privatwirtschaft tätig ist. Das ist aber falsch, dieser Eindruck. Der Druck bei euch hat auch massiv zugenommen. Wo nimmt man sich die Zeit, um diese kritische Arbeit zu verrichten, die Herr Pfister erwähnt hat?
Ja, immer weniger. Also es ist, man kann, das Problem ist, früher hatte man diese Zeit einfach bei der SRG. Die wurde einem zur Verfügung gestellt, und es wurde auch aktiv befördert, dass man eigene Geschichten recherchierte, machte und so. Und jetzt heute, ich sage nicht, das ist unmöglich. Es ist möglich, aber man muss sich diese Zeit wirklich so erkämpfen und aktiv alle Aufträge, die auf einem zukommen, kannst du nicht noch in dieser Medienkonferenz, da ist noch eine Geschichte, wer kümmert sich um das, muss man aktiv sich vom Leib halten. Mhm. Und das Problem ist, dass die jüngeren Journalisten, die anfangen, die haben diese frühere Zeit, als wir wirklich uns noch kümmern konnten um Themen und eine Geschichte mehrere Tage nachgehen, die haben das nicht mitgekriegt und die kommen in diesen Mechanismus rein, in diese Maschinerie mit all diesen Anfragen und Forderungen und kannst du nicht. Und wenn man dann ein paar Mal Nein sagt und dann nichts liefert, weil irgendwie die Geschichte abgelegen ist, kommt ja vor, dann hat man ein Problem. Und vor allem als junger Journalist, junge Journalisten, die es noch nicht so bewährt haben, oder die machen das dann mit der Zeit einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist ein Kulturproblem dann auch mehr, als dass es wirklich nicht möglich wäre. Wenn man eine gute Geschichte hat und sagt, ich mache jetzt das, ich gehe dieser Spur nach, ihr müsst mich jetzt frei schaffen für das, dann ist das schon noch möglich. Aber es ist anstrengend.
Reicht es, wenn man dafür, kann man diesen Druck wegbringen, wenn man nur die Unternehmenskultur oder die journalistische Kultur verändert, oder braucht es zusätzliche Hilfe? Hilfe von außen, Hilfe vom Staat?
Ja, ich meine, mehr Geld hilft immer, logisch, aber es ist beides ein bisschen, weil wir sind im Moment unter Spardruck, ich will jetzt hier nicht klagen, weil es ist natürlich nichts im Vergleich zu den privaten Verlagen, aber wir haben nächste Woche kommt ein neues Sparpaket auf die SRG zu oder auf uns Mitarbeitende zu und das prägt im Moment das Ganze eigentlich. Oder jede Stelle, die jetzt, also jede Kollegin, die geht, wird nicht mehr ersetzt. Und das macht die Mittel immer knapper. Also die SRG muss anfangen, Sendungen zu streichen oder Schwerpunkte zu setzen, nicht mehr alles zu machen, weil es ist, sonst wird alles immer halt schneller und oberflächlich. Mhm.
Herr Pfister, Sie haben an der Dreikönigstagung des Verlegerverbands gesprochen und dort Sympathien gezeigt für diese, für den Ausbau der indirekten Presseförderung, den die Verleger seit langem sich wünschen. Simonetta Sommaruga hat jetzt einen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Sie spricht von 90 Millionen zusätzlich für die indirekte Presseförderung. 20 Millionen zusätzlich, Entschuldigung, und 50 Millionen für Online-Medien, die Bezahlmodelle haben. Können wir kurz über die indirekte Presseförderung sprechen?
Ich bin, manchmal hat es auch als Politiker einen Vorteil, wenn man länger dabei ist. Oder? Ich bin, seit ich 2003 gewählt wurde, in der Staatspolitischen Kommission. Und einfach bezogen auf indirekte Presseförderung, wirklich eine Anekdote, Herr Löbrümer wird mir das nicht übel nehmen, oder? Aber als ich angefangen habe, da war das Thema indirekte Presseförderung, ist Herr Löbrümer als Präsident der Verleger gekommen und hat gesagt, wir brauchen kein Geld. Dann ging es 3-4 Jahre, dann ist der gleiche Herr Löbrümer händeringend gekommen, wir brauchen unbedingt mehr Geld. Wiederum 3 Jahre ist er wiedergekommen und hat gesagt, wir brauchen kein Geld. Also die Branche selber ist auch widersprüchlich. Und der Bundesrat wollte die indirekte Presseförderung, in meiner Erinnerung etwa 2 oder 3 Mal wollte er sie beseitigen. Das Parlament hat immer Nein gesagt. Ich finde, die indirekte Presseförderung ist ordnungspolitisch, wie manches in der Schweiz, nicht so sauber. Aber das haben wir nun mal. Oder? Und bevor wir über weitere staatliche Gelder irgendwohin geben, leisten wir besser in dem Instrument, was schon da ist, etwas mehr Hilfe, damit die Verlage dann dort über die Runde. Ich glaube, die indirekte Presseförderung hilft dann vor allem vielleicht den kleineren Verlagen, den Strukturwandel etwas abzufedern. Auf dem Weg hierhin haben wir das böse Wort Palliativmedizin in den Mund genommen. Die Schweiz funktioniert nun halt einmal so, oder? Dass wir jetzt nicht ordnungspolitisch auf dem Reißbrett etwas konzipieren, sondern sagen, ja, dann geben wir denen halt etwas mehr Geld. Das grundsätzliche Problem lässt sich damit nicht lösen, aber ich bin auch der Überzeugung, die Vorschläge von Frau Sommaruga, auch die Vorschläge meiner eigenen Bundesrätin vor einem Jahr, die halten das nicht auf und die lösen das Problem nicht. Und ich bin dann schon der Meinung, wenn die Politik Geld gibt, dann in ein Gefäß, wo sie wirklich sagen kann, das ist für die verbilligte Zustellung und das hat mit dem Inhalt nichts zu tun. Was die Verlage dann mit diesem Geld machen, ist dann ihre unternehmerische Entscheidung. Aber sonst bin ich halt schon sehr, sehr skeptisch, ob die Politik da reingreifen soll. Schauen Sie, der Strukturwandel auch in der Landwirtschaft, der lässt sich aufhalten. Bei den Medien lässt sich, oder verbremsen, bei den Medien lässt sich das nur bremsen. Das sind ungeheure wirksame Mächte, die da wirken. Schauen Sie, Deutschland hat eine viel größere Einöde in der Publizistik, als die Schweiz immer noch heute hat.
Priscilla Imboden, vielleicht als Journalistin, diese indirekte Presseförderung soll ausgebaut werden, 20 Millionen mehr für die Zustellung der Zeitungen in die Briefkästen. Es geht vor allem um die regionalen Zeitungen. Als Journalistin findest du das eine intelligente Lösung?
Ich habe da keine abschließende Meinung. Ich finde, das Wichtigste an dieser ganzen Presse- und Medienförderungsfrage ist, dass der Journalismus gefördert wird. Und wie das eigentlich geschieht, ist mir egal. Ich finde es auch wichtig, dass die SRG Konkurrenz bekommt in diesem Bereich. Ich will nicht, dass wir dann das Monopol haben am Schluss, weil niemand mehr existiert. Das wäre nicht gut, auch für unsere Arbeit, oder? Wettbewerb spornt uns auch an. Und da frage ich mich, ob die Postzustellung zu finanzieren, obwohl dass man eigentlich weiß, mittelfristig bis langfristig gibt es keine gedruckten Zeitungen mehr. Vielleicht wäre es intelligenter, Online-Texte zu finanzieren, nach journalistischen Kriterien natürlich, gebunden an das. Also das ist, mir ist eigentlich als Journalistin nicht wichtig, ob das, ob die unsere Arbeit, ob das gedruckt ist oder ob das nur im Internet lesbar ist. Das Wichtige ist, dass das der Journalismus überlebt und dass auch der gute Journalismus, der hintergründige, der recherchierte Journalismus überlebt. Und da, das ist heute nicht sicher.
Aber so eine, also indirekt subventioniert man einfach die Druckereien. Das macht nicht viel Sinn.
Also wir sind da auch im Unterschied zum Verband, sind wir bei all diesen Subventionen eher auf der skeptischen Seite. Und zwar nicht etwa, und das ist vielleicht eine wichtige Bemerkung, nicht etwa, weil es uns so blendend ging. Es heißt ja immer, den Großen geht es so gut und die haben das gar nicht nötig. Es braucht nur für die Kleinen Geld. Die Großen, denen geht es überhaupt nicht irgendwie rosig, dass sie das gar nicht nötig hätten. Also nur ein Beispiel. Man muss permanent und zwar in immer rascheren Zyklen neu investieren und zwar sehr viel Geld neu investieren, damit man überhaupt noch Publizistik machen kann. Wir haben das ausgerechnet bei unserem Unternehmen. Digitaler Journalismus, mit allem gerechnet, was die Technologie kostet, ist teurer als was herkömmlicher Printjournalismus mit Druckereien und mit dem Vertrieb kostet. Also IT-Technologie ist teurer. Und es gibt auch immer raschere Innovationszyklen, die finanziert werden müssen. Also beispielsweise bei uns, um das vielleicht mit einem Beispiel etwas zu veranschaulichen, wir haben letztes Jahr ein EBITDA von 100 Millionen gemacht, also Gewinn vor Abschreibungen und Steuern. Da denkt man, ja, die haben ja 100 Millionen da EBITDA gemacht, die haben das ja nicht nötig. Wir haben gleichzeitig 100 Millionen investiert und EBITDA heißt ja nicht der effektive Gewinn, oder? Also wir haben mehr investiert, mussten mehr investieren, als wir eingenommen hatten. Also nur um zu zeigen, dass das eben wirklich alles sehr kostspielig ist. Jetzt zu den Subventionen. Da ist einfach für den Journalismus extrem wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, Subventionen heißt Kontrolle. Heißt mehr Kontrolle durch den Staat. Und es kommt nicht von ungefähr, dass der Staat jetzt so begeistert ist, Subventionen in dieses Mediensystem zu gießen. Das ist nämlich auch aus einem, sagen wir mal, Selbstzweck, dass man da mehr die Kontrolle bekommt über das Mediensystem. Und das ist brandgefährlich. Und da müssen wir extrem genau hinschauen, wofür werden Subventionen da ausgerichtet. Und um vielleicht auch an einem Beispiel zu erklären, was jetzt mein Job ist als Lobbyistin. Es waren am Anfang Pläne im Raum, direkt in Redaktionen Subventionen zu geben, direkt Redaktoren zu unterstützen, und zwar aus dem UWEG-Pläne.
Wie sahen diese Pläne konkret aus? Wollte man einzelne Stellen subventionieren? Wollte man die Ausbildung subventionieren?
Nein, direkt in Redaktionen, also direkt in die Tagesanzeiger-Redaktion Subventionen zu geben, direkt in die Blick-Redaktion Subventionen zu geben. Das wurde ernsthaft erwogen und ernsthaft bei der Medienbranche dann abgefragt, möchtet ihr das gerne? Und da haben die Alarmglocken natürlich geläutet bei uns allen und wir haben gesagt, ja, nicht. Also das ist auch eine wichtige Funktion eben des Lobbyings beispielsweise, dass man da solche, oder finde ich, ist meine zentrale Aufgabe, solche Ansinnen dann möglichst zu verhindern oder mit guten Argumenten dagegen anzukämpfen. Jetzt die indirekte Presseförderung, ja, Herr Pfister hat das Wort Palliative Care genannt, man kann es so nennen, es ist sicher nichts Nachhaltiges, im Moment der kleinste gemeinsame politische Nenner, deswegen wird das erhöht werden, es ist einfach wichtig, dass das dann alle Service-Public-Medien wirklich allen zugute kommt, den Kleinen und den Großen, weil wenn die Großen Großen per Print wegfallen, dann nützt das den Kleinen auch überhaupt nichts. Und es gibt ja Pläne, eben den Digitaljournalismus auch zu subventionieren. mittels beispielsweise Paid-Content-Subventionen finden wir den falschen Weg, lehnen wir klar ab, weil es gibt zwei Geschäftsmodelle im Journalismus oder in der Publizistik. Das eine ist das Paid-Content-Modell und das andere ist das Reichweiten-Modell mit eben kostenfreien Inhalten, die nicht schlechter sind, als nur was bezahlt würde. Und es geht überhaupt nicht an, dass man da jetzt in ein System massiv Geld hineinbuttern würde und dann die kostenlosen Inhalte dann massiv benachteiligen würde. Dadurch betreffe da nämlich auch die kleinen, auch kleine innovative Plattformen, Zürich.ch, was gibt es, in der Innerschweiz gibt es auch eine interessante Plattform und überall in der Schweiz, und die hätten dann auch das Nachsehen, das kann es ja nicht sein.
Aber es betreffe auch das Haus Ringier ganz speziell.
Und betreffe uns auf der einen Seite beim Blick, auf der anderen Seite würden wir profitieren mit unseren Magazinen, Beobachter und so weiter, die würden dann da natürlich auch Subventionen bekommen. Also bei uns wäre es ein quasi ein Nullsummenspiel, aber wir sagen, es kann nicht sein, dass man ein Modell staatlich bevorzugt und das andere dann ja quasi das Nachsehen hat. Wir sagen, wenn Subventionen, dann extrem weit weg von den Redaktionen, so weit weg wie nur möglich. Und das kann beispielsweise in die Technologie sein, weil, wie gesagt, am Anfang, das ist das Teure.
Müssen denn diese Subventionen noch an andere Bedingungen geknüpft werden, als nur, dass journalistische Standards eingehalten werden?
Also ich bin schon sehr kritisch, ob sie sich das süße Gift des Staates reinholen wollen. Also schauen Sie, das dreht dann irgendwann, oder? Wenn der Staat beginnt, wirklich so direkt, deshalb sage ich, die indirekte Presseförderung, das ist wirklich getrennt. Bei allen anderen Modellen sehe ich einfach nicht, wie sie wirklich diese saubere Trennung aufrechterhalten. Oder? Und schauen Sie, die Bundesverwaltung, die Bundesverwaltung, die besitzt über ein Heer von PR-Leuten, auch von ehemaligen Journalisten, und die werden es dann verstehen, sobald Mittel in die Verlage fließen, werden die es verstehen, ihre Interessen in die Verlage hineinzubringen. Das ist einfach gefährlich. Das ist wirklich gefährlich, und ich glaube, die Branche, die Journalisten selber sollten im Namen ihrer Unabhängigkeit auch von dieser Idee Abstand nehmen. Das, wo sie den Staat drin haben, wird er zu Recht auch kontrollieren wollen, was sie tun. Zu Recht, weil der Staat, das ist immer Steuergelder, oder? Und dann wird er sagen, ich gebe euch Steuergelder und ich will schauen, was ihr damit macht. Ich rate davon dringend ab, scheint mir nicht der richtige Weg. Hingegen, oder? Genau dafür haben wir die SRG. Oder? Es braucht eine Fernsehanstalt, es braucht ein Radio, das ganz bewusst sehr wesentlich vom Staat getragen wird, aber der hat dann eben auch einen ganz anderen Auftrag als ein privater Verlag. Oder? Mhm. Einen verschiedenen Auftrag als vom privaten Verlag. Was sie dann tun sollen, oder? Ich hab mit einer leider ehemaligen Kollegin von Ihnen langjährige gute Gespräche gehabt als Journalistin. Also die hat mich auch kritisch beschrieben, das ist nicht das Problem. Aber der wurde 5 Jahre vor ihrer Pensionierung, wurde er in einem 10-Minuten-Gespräch gesagt, das war's jetzt. Oder? Und dann habe ich mit anderen Journalistenkollegen gesprochen, dann haben die mir auch gesagt, ja, also wenn ich bin jetzt 40, aber jetzt bin ich mir dann schon überlegen, wenn die das mit dieser Person machen, was machen sie erst in 20 Jahren dann mit mir, oder wenn ich dann noch da bin. Ich will das überhaupt nicht, das finde ich das Dramatische, oder? Und da sehe ich im Moment auch nicht die Lösung, außer den Appell an die Verlage, wenn sie wollen, dass ihre Zeitungen gut sind, dann müssen sie Journalisten anstellen, oder? Und dann müssen sie diese Journalisten anständig bezahlen. Es ist bei ihnen natürlich, ich habe das manchmal auch schon mal gesagt, bei Ihnen ähnlich wie bei den Lehrpersonen. Oder? Eine Lehrperson ist einmal ausgebildet und dann bleibt sie mehr oder weniger Lehrperson bis zur Pensionierung. Das ist der Vorteil für eine Lehrperson, wenn er einmal etwas anderes machen will und wieder einsteigen will. Es ist der Nachteil, dass auch in Ihrem Beruf keine klassischen Karriereoptionen offen sind. Oder? Sie bleiben eigentlich mehr oder weniger immer Journalist und manche gehen dann in die Chefredaktion, aber gibt es auch nicht unendlich viele. Also für das Berufsbild Journalismus, darüber nachzudenken, wie man attraktives Berufsbild vom Journalismus, eines Journalisten, einer Journalistin machen könnte. Das finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz wichtige Frage, über die man nachdenken müsste. Oder? Deshalb diese Ausbildung von Journalisten durch staatliche Gelder. Ich bin da nicht mehr so skeptisch, wie ich früher einmal war. Ich glaube, das wäre ein, weil das Ansehen des Berufs des Journalisten muss eben auch etwas gestärkt werden.
Sehr gut. Wir haben jetzt so ein bisschen von Gerhard Pfister entworfen, die zwei Varianten, die kaputte Presse oder die kontrollierte Presse. Vielleicht können wir im Plenum noch kurz diskutieren, ob es noch etwas dazwischen gibt. Und ich glaube, es gibt schon eine Frage.
Ja, eine Frage an Herrn Pfister. Ich bringe das nicht ganz zusammen. Also die Warnung vor dem süßen Gift des Staates und das Lob für SRF. Wie genau geht das zusammen? Ich kann mir das nicht ganz erklären. Das süße Gift des Staates müsste ja dann SRF schon zersetzt und zernagt haben.
Nein, dort ist das Gift deklariert, wenn Sie so wollen. Und dann ist es kein Gift. Weil, oder bei der SRG ist ganz klar, wer sie. Oder dort finde ich eher das Problem das süße Gift der Werbung. Rein ordnungspolitisch wäre ich dann eben schon dafür, dass man da sagt, wenn ein Medium durch Gebührengelder finanziert werden soll und auch zu Recht finanziert wird, dann sehe ich nicht ein, warum dieses Unternehmen auf dem ohnehin schon umkämpften Werbemarkt sich auch noch einen Löwenanteil richtet. Diesen Anteil des Werbemarkts, den würde ich dann eben lieber dem Privaten überlassen. Von daher, oder wenn ich glaube, wenn ein privater Verlag ähnlich unterstützt werden würde vom Staat, wie es die SRG würde, dann müsste man aber auch mit diesem Verlag ganz, ganz konkret zum Beispiel ganz bestimmte politische Kriterien aushandeln, was er machen darf und was er nicht. Das ist ja der Grund, warum ich sage, die SRG hat die Pflicht, in Bern Journalisten zu behalten, selbst wenn es nicht rentiert. Der Tagesanzeiger kann so viele Journalisten wo auch immer halten, das ist seine private unternehmerische Entscheidung. So meinte ich das.
Und die Privatradios mit Gebührengeldern sind auch vom süßen Gift des Staates zerfressen?
Nicht zerfressen, aber oder wir sind in der Schweiz ja ordnungspolitisch, wir sind Pragmatiker, oder? Wir machen etwas und das ist wie die indirekte Börseförderung, bräuchte es eigentlich auch nicht, aber hat sich etabliert, warum soll man es abschaffen und solange das Geld reicht? Oder? Und das ist bei, oder ich halte auch, hatte auch große Bedenken, oder? Die Privatradios sind auch dort ambivalent, oder? Sie haben mir immer gesagt, wir brauchen das unbedingt und dann sagt man, ja gut, wenn ihr meint, ihr bräuchtet das, aber ich persönlich wäre eigentlich eher auf der ordnungspolitisch sauberen Linie, dass ich sage, ein privater Verlag sollte möglichst wenig Staatsgeld bekommen, die SRG möglichst viel.
Und Staatsgeld nur kanalgebunden an Radio und TV, das ist ja auch ziemlich komisch.
Darüber habe ich jetzt, also da habe ich jetzt, sorry, da habe ich jetzt keine spontane Antwort.
Fragen. Wenn wir diese Frage noch ganz am Schluss noch einmal aufnehmen, kontrollierte Presse oder kaputte Presse, was kann der Staat sich davon wünschen oder für welche Option muss er sich entscheiden?
Ja, also man muss ja wirklich sagen, kein Mensch auf der ganzen Welt hat bis jetzt eine Lösung gefunden, wie sich Journalismus in der digitalen Welt nachhaltig finanzieren lässt. Das ist einfach so, weil die Werbung massiv schwindet im Print, weil die Digitalwerbung viel weniger Geld einbringt und 80% der Digitalwerbung ohnehin zu den GAFAs gleich direkt geht und weil auf der anderen Seite die Abos oder eben die Paid Contents, die geben auch nicht genügend her, um Journalismus zu finanzieren. Also da klafft eine Lücke. Wir versuchen das oder wir machen das mit anderen Geschäften, um da in der Mitte bei uns jetzt den Kern des Journalismus zu stützen, damit wir da von anderen Geschäften profitieren können. Aber das ist auch nicht für alle Unternehmen jetzt möglich oder etliche haben den Zug hier verpasst und können nicht mehr aufspringen. Also wie lässt es sich finanzieren? Ich glaube tatsächlich, ja, das habe ich auch gesagt, Subventionen sind Kontrolle, sind in einer gewissen Art Gift, aber im Moment wird es nicht gänzlich ohne Subventionen gehen und die Lösung muss wirklich sein, anstelle kaputter Medien Geld da, wo sie weit weg, extrem weit weg von den Redaktionen sind. Und das ist eben einerseits der Vertrieb da, kann man machen, und auf der anderen Seite eben beispielsweise Subventionen für die Technologie, für die IT, für was es braucht als Infrastruktur, um Journalismus betreiben zu können. Alles andere, finde ich, ist nicht gut.
Ja, also ich hoffe, das ist nicht die Alternative, kaputte oder kontrollierte Presse. Wir müssen Wege suchen. Die SRG ist so ein Versuch, möglichst einen unabhängigen Journalismus zu garantieren, der aber mit Gebühren, Zwangsgebühren, das ist so, finanziert ist. Und jetzt, natürlich gibt es auch bei uns Druckversuche aus der Politik, dass kann ich jetzt nicht abstreiten, aber das Wichtige ist, also wir sind natürlich als Verein organisiert, wir sind nicht irgendwie ein Ministerium für Kommunikation, das wäre eine Katastrophe, sondern von der Struktur her möglichst unabhängig, nicht direkt aus Steuergeldern finanziert, weil das kann jedes Jahr dann gekürzt werden, das sind die Druckversuche, also die Möglichkeiten noch größer, und dann ist es einfach auch wieder wichtig, dass die journalistische Kultur hochgehalten wird und dass, wenn Druckversuche kommen, dass man dann Chefredaktoren, Chefredaktorinnen hat, die sagen, nein, wir sind unabhängig und wir machen das so, wie wir es für richtig halten, und ihr habt da eigentlich nichts zu sagen. Das ist das Entscheidende letztlich.
Eine so intelligente Lösung wie die SAG, wird es das sonst noch geben in naher Zukunft für die Medienfinanzierung?
Nein, ich glaube, die SAG-Lösung ist eine sehr intelligente Lösung. Wenn es immer weniger private Verlage gibt, die in den Journalismus investieren, bleibt am Ende nur noch die SAG. Und dann wird der Druck auf die SAG natürlich zunehmen. Und dann wird man sagen, auch gerade unter dem Anspruch der Meinungsvielfalt, es müssen ganz viele Meinungen in der SAG vertreten sein, und wer kontrolliert das? Das halte ich für eine mögliche Entwicklung. Oder? Je weniger private Verlage in den Journalismus hineinführen, umso stärker die SAG, aber auch umso schwieriger für die SAG, weil dann der Druck noch mehr steigt. Oder? Ich finde immer bei solchen, Vorderburg hat es ja gesagt, oder? Wir leben in einem Sturm, den wir alle noch nicht begriffen. Wir kennen die Konsequenzen noch nicht. Oder? Wir leben in einer Entwicklung, wo wir sehen, da passiert eine Dynamik, die unglaublich ist. Es gibt heute auch keine Hufschmiede mehr, weil es keine Pferde mehr auf den Straßen gibt. Also es gibt Berufsbilder, die es gibt nicht mehr. Und deshalb muss man sich einmal fragen, was ist die Aufgabe des Journalismus und was wird von dieser Aufgabe des Journalismus heute durch andere Kanäle als journalistische Kanäle gelöst? Also die Aufgabe des Journalismus ist diese aufklärerische Informationspflicht, sagen wir es ganz verkürzt. Das Internet, die Digitalisierung ist positiv gesehen ein wunderbares Aufklärungsprojekt, der jede Information für jeden unabhängig auf der ganzen Welt, unabhängig von Klasse und so weiter. Das ist an sich, wenn Sie das einmal ansehen, ein riesen positiver Schub. Und das macht den Journalismus vielleicht auch überflüssig. Das ist jetzt die Frage, oder? Oder wie muss in so einer Zeit, wo eben alle alles lesen können, aber nicht alle alles lesen können, weil es zu viel ist, was bleibt die Aufgabe des Journalismus? Und ich kann mir vorstellen, dass der Tagesjournalismus noch stark reduziert wird. Als ich noch jung war, daran sehen Sie, wie alt ich bin, ich habe noch die Zeit erlebt, da die NZZ dreimal täglich Print ins Haus kam. Morgen-, Mittags- und Abendausgabe. Das tiefste Mittelalter für die meisten hier drin. Oder? Habe ich persönlich noch als Kind erlebt. Heute, und da sehe ich eine Riesenentwicklung. Oder? Das, was passiert, das, was jetzt vor einer halben Minute in Washington passiert, das hole ich mir da. Warum es passiert, wenn es wichtig ist, warum es passiert und wie es weitergehen könnte, das, können, dazu brauche ich die Journalisten. Also ich kann mir vorstellen, dass das die Meinungspresse stark ansteigen wird, die Einordnungspresse stark an, aber das faktische Berichten im Hamsterrad der Medienmitteilungen der Parteien, das können Sie den Parteien selber überlassen. Die jagen ihre Medienmitteilung mittlerweile selber.
Und die sind gefärbt.
Und die sind gefärbt, also, und so weiter. Und
das, ich oder? Möchte nicht nur Medienmitteilungen.
Nein, richtig. Oder? Ich meine, dieses Element des Journalismus, das Selektionieren, Einordnen, Meinungen, das bleibt. Aber das bleibt nicht mehr, aus meiner Sicht kommt das nicht mehr täglich. Ja? Aber weil ich das nicht ertrage. Also ich würde die ganze Zeitung voller Meinung, das erträgt man nicht. Ja?
Denken Sie, dass eine solche Meinungslandschaft die Schweiz dazu befähigt, politische Entscheidungen zu treffen, wie sie alle drei Monate an der Urne fällig werden?
Ja, absolut. Wir haben institutionell, wir haben etwas, was uns diese Medienvielfalt auch etwas immer wieder abfordert, oder diese Meinungsvielfalt, sagen wir es einmal, die Meinungsvielfalt. Also diese Abstimmung, wir werden alle vier Monate werden wir gezwungen, uns zu positionieren, werden die Bürger eingeladen, sich Gedanken über ein Thema zu machen, sich zu informieren. Das ist eine Rolle, die kein anderes Land den Medien wo die Medien so stark Orientierungsaufgabe haben wie bei uns. Und das finde ich, das bleibt, oder? Aber wie es gemacht wird, das weiß ich nicht.
Aber sind Sie zuversichtlich, dass das Mediensystem das weiterhin leisten kann?
Die Journalisten werden es leisten können. Schauen Sie, das Projekt Republik, solche Projekte finde ich hochspannend. Oder? Da versuchen Sie, die Frage ist, wie lange überlebt man ohne Mäzenatengeld und so weiter, aber das finde ich hochspannend. Und ich glaube, die Digitalisierung gibt auch solchen anarchischen Modellen, das ist ja nicht mehr ein anarchisches Modell, aber so wilden Modellen durchaus eine Chance. Oder? Genauso wie ich bin Germanist, oder? Genauso wie ich jetzt gemerkt habe, oder? Wenn ich ein Buch schreiben will, ich brauche keinen Verlag mehr, der das Buch gut findet. Oder? Das nicht mehr 20 Lektoraten schicken, die mir sagen, du bist kein begabter Schriftsteller, sondern ich kann das selber machen. Oder? Das sind Möglichkeiten, die auch für den Journalismus gelten können. Und dass man sich zu Teams zusammenführt, die verschiedene Themen abdecken, die auch eine politische Ausrichtung haben. Wie sie sich finanzieren, offen gesagt, weiß ich auch nicht.
Einfach kurz noch die Bemerkung, dass das Faktische versus quasi die Meinung, das ist natürlich auch eine Illusion, weil Fakten gibt es ja nicht als Fakten. Und wer von Fakten spricht, der manipuliert. Also deswegen braucht es journalistisches Können und journalistischen Einsatz sowohl bei den Fakten wie bei den Meinungen. Also das ist ganz wichtig. Also ich möchte überhaupt nicht in einer Welt leben, in der ich die Fakten nur von Parteien, von Unternehmen und von weiß nicht was für gesellschaftlichen Interessengruppen serviert bekomme.
Frau von Arlburg, Sie haben die Technologie erwähnt, das mögliche Subvention, also eine Art, wie man die Presse unterstützen kann. Meinen Sie damit die Überlegungen über offene CMS, also ja, dass man dann eine Plattform den Medien gibt?
Also das kann ja für die Kleinen kann das etwas bringen, wobei wir wissen ja alle, für ganz einfache Webauftritte kriegt man ja sowieso alles Open Source, also das kostet ja dann auch nichts. Und wenn es etwas weiterentwickelt ist, braucht jeder sowieso seine quasi Custom-Lösungen und so. Und deswegen kann ein CMS, vielleicht eine Plattform kann vielleicht einigen etwas bringen, aber man müsste da weiterdenken. Beispielsweise Hosting-Kosten fallen bei allen an. Und man könnte da ein Modell sich vergegenwärtigen, dass Hosting-Kosten übernommen werden, vielleicht in einem degressiven Modell, für die Kleinen stärker als für die Großen. Solche Sachen müsste man sich überlegen. Man hat ja für den Vertrieb auch eine Lösung bekommen und deswegen bin ich sicher, dass man auch für die Technologie eine, wenn man das möchte, eine schlaue Subventionslösung hinbekommen könnte, immer natürlich an gewisse journalistische Standards, Service-Public-Leistungen und so weiter. Aber man müsste, wenn man über Subventionen spricht, da ansetzen, eben weit weg von den Redaktionen und alles andere sein lassen.
Ja, ich wollte noch kurz auf diese Idee kommen, von die Sie, Herr Pfister, skizziert haben, dass dann in Zukunft vielleicht die Journalisten und Journalistinnen vor allem für die Meinungen zuständig sind. Und die Fakten, die holen wir uns sonst irgendwie im Internet. Ich halte das für eine extrem gefährliche Vision, weil ich finde, das Nervigste, was es gibt im Journalismus, sind für mich Meinungsbeiträge von Leuten, die keine Dossierkenntnis haben. Und um die zu erwerben, wenn ich als Journalist nur noch Meinung machen muss und die Fakten nicht mehr begleiten will, dann habe ich diese Dossierkenntnis nicht. Und davon haben wir heute schon viel zu viel. Sie haben zu Beginn gesagt, Sie fänden, die Meinungsvielfalt nehme ab, weil die Zahl der Zeitungen abnimmt. Frau Verena von der Burg hat Ihnen widersprochen. Ich nehme es so wahr, dass ich das Gefühl habe, dieser Mainstream wird sehr oft postuliert. Und ein sehr häufiges Modell ist heute, gegen diesen postulierten Mainstream, den es vielleicht gar nicht gibt, anzuschreiben. Also der Roger Köppel hat das perfektioniert, aber das machen auch andere. Sie haben das Beispiel Klimapolitik erwähnt, dass dann zum Beispiel eine Zeitung sagt, alle finden die Klimabewegung toll, wir schreiben jetzt dagegen. Und zwar jeden Tag im Feuilleton. Oder niemand darf was gegen Ausländer sagen, wir tun es jetzt. Und das hebt dann diese Diskussion auf eine Metaebene. Man spricht dann nicht über Klimawandel oder über Migration, sondern über das angebliche Verbot, darüber zu sprechen. Und das kann sich als ein reiner Meinungsjournalismus, könnte sich das so hochschaukeln, dann schreibt jeder über die Meinung des anderen, hat aber meiner Meinung nach mit einem wirklichen Journalismus dann nicht mehr viel zu tun.
Ich stimme Ihnen vollkommen zu, oder? Und ich bin nicht so naiv, dass ich sage, also das, was Frau von der Burg da zu Recht kritisiert, also das glaube ich auch nicht, oder? Also man kann nicht sagen, dass die Tatsachen einfach da sind, oder? Aber ich glaube, es gibt doch auch Fakten über das, was, also Anzahl der Unfälle und wenn irgendwo etwas passiert, da habe ich jetzt das Gefühl, darüber muss ja ein Medium auch berichten. Und ich glaube, das wird vollkommen aus den Zeitungen im Print verschwinden. Praktisch vollkommen. Weil ich das in Echtzeit, weil das alle schon früher wissen. So meinte ich es da. Der zweite Punkt, oder das, was Sie gesagt haben, das meine ich auch, oder die einordnende Funktion. Oder warum passiert etwas? Das setzt natürlich auch Kompetenzen voraus. Oder? Und dieser reine Meinungsjournalismus, der dann eigentlich auch nur noch Bubble-Charakter bekommt, oder? Und Selbstbestätigung, den habe ich auch nicht gemeint. Es gibt eine Tendenz. Es ist ja interessant, also historisch betrachtet hatte das 19. Jahrhundert noch klar die Parteienpresse. Und noch in einer von mir gegenwärtigen Zeit ging diese klassische Parteienpresse natürlich runter und es wurde das Wort geboren der Forumszeitung. Und jetzt stelle ich eigentlich wieder eine Tendenz fest, die wieder ins 19. Jahrhundert zurückgeht, in die klassische Parteienzeitung. Also nicht überall, nicht immer, aber das gibt es auch. Natürlich auch verbunden mit diesem sehr konformen Antikonformatismus, oder? Das ist logisch, oder? Also sich unkonventionell zu geben, ist manchmal das Konventionellste, was man tun kann.
Ein schönes Schlusswort. Ich muss leider die Diskussion hier abwürgen, weil Herr Pfister hat einen Medientermin in Bern.
Hintergrundgespräch mit vielen Bundeshausjournalisten.
Wir hoffen, es kommen einige doch immer noch. Besten Dank für diese Diskussion. Sie ist nicht einfach. Es gibt noch keine einfachen Antworten zu dieser Frage. Aber ich hoffe, wir finden langsam einen Weg dorthin. Wir werden das Thema sicher in den nächsten Reporterforen weiter begleiten und dann vielleicht auch zur Frage, wie wir uns der Kontrolle des Staates wieder entziehen können. Besten Dank für das Zuschauen und besten Dank Ihnen für die Teilnahme. Merci.